Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 10. September. Heute geht es um diese Themen. Ein trockenes Geschäft erregt die Gemüter. Am 28. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Abschaffung des Eigenmietwerts ab. Wir beleuchten die Argumente der BefürworterInnen und GegnerInnen. Dann Goodnight Cinderella. Unter diesem Titel lädt die Dampfzentrale zu einem Festival mit Schwerpunkt sexualisierte Gewalt und feministische Verbundenheit.
Kunst entsteht mitten in der Gesellschaft und sie verhandelt auch immer gesellschaftliche Themen. Und in diesem Sinn hat die Dampfzentrale eine Verantwortung, diesen Themen auch Raum zu geben.
Und heute startet in Bern das Filmfestival Kino Kosova. Gastland bei der diesjährigen Ausgabe ist Portugal.
Wir möchten zeigen, dass beide Länder, Kosovo und Portugal, mit ihren Gemeinschaften ein wichtiger Teil der Schweizer Geschichte sind, weil uns scheint, dass das etwas im offiziellen Rahmen untergeht und wir möchten das ins Zentrum von Bern rücken mit dem Festival.
Sagt Alexandra Hildmann und am Mikrofon begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Nachrichten des Tages aus dem Bundeshaus zur Herbstsession. Ursi Grimm.
Wer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, soll mindestens 17 Jahre davon absitzen müssen. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat eine entsprechende Änderung des Strafgesetzbuches gutgeheißen. Konkret soll bei lebenslänglichen Freiheitsstrafen neu nach 17 Jahren eine bedingte Entlassung geprüft werden, statt wie heute nach 15 Jahren. Zusätzlich sollen lebenslängliche Freiheitsstrafen nach mindestens 13 Jahren in Haft im Arbeitsexternat verbracht werden können. Voraussetzung ist, dass keine Flucht- oder Rückfallgefahr besteht. Nein-Stimmen kamen vor allem aus den Fraktionen von SP und Grünen. Für die öffentliche Sicherheit brächten die 2 Jahre Verlängerung nichts. Die längere Zeit in Gewahrsam widersprechen zudem dem Prinzip der Wiedereingliederung. Die Vorlage geht zurück an den Ständerat.
Der Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit hohen US-Zöllen begegnen.
Die Exportwirtschaft fordert seit dem US-Zollhammer eine Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate. Diese Forderung hat die erste parlamentarische Hürde geschafft. Der Ständerat hat heute der dringlichen Vorlage oppositionslos zugestimmt.
Das Parlament stimmt den Änderungen beim Schengener Informationssystem zu.
Der Ständerat hatte sich bereits im März damit einverstanden erklärt. Die Vorlage ist damit bereit für die Schlussabstimmung. Europol soll künftig auch BürgerInnen von Drittstaaten im Schengener Informationssystem ausschreiben können. Die Vorlage enthält eine Liste von Straftaten, für die eine Ausschreibung zulässig ist. Maßgebend ist eine drohende Freiheitsstrafe von mindestens 3 Jahren. Aufgeführt sind neben Terrorismus Straftaten wie vorsätzliche Tötung, Menschenhandel sowie Drogenhandel.
Der Nationalrat will, dass Radiosender ihre Programme auch über das Jahr 2026 hinaus via UKW verbreiten können.
Die Mehrheit im Nationalrat verlangt auf die Ende 2026 geplante Einstellung des UKW-Rundfunks zu verzichten und stattdessen die aktuellen UKW-Funkkonzessionen zu verlängern oder ein neues Ausschreibungsverfahren für die Zeit ab 2027 durchzuführen. Ein Zwang zur Umstellung auf DAB+ sei nicht hinnehmbar. Die SAG habe wegen der Einstellung des UKW-Rundfunks per Ende 2024 zahlreiche HörerInnen verloren. Ähnliche Rückgänge befürchte eine Mehrheit im Nationalrat bei privaten Radios und entsprechend Verluste bei den Werbeeinnahmen. Medienminister Albert Rösti stellte sich gegen eine weitere Verlängerung. Falls das Parlament die Motion annehme, werde der Bundesrat aus Gründen der Gleichbehandlung die UKW-Konzessionen neu ausschreiben, kündigte er an. Nun hat der Ständerat das Wort.
In Frankreich ist gestern Sébastien Lecornu zum Premierminister ernannt worden. Heute Morgen folgten erste Aktionen. Die BürgerInnenbewegung Bloquons tout, wir blockieren alles, hatte bereits im Sommer mobilisiert.
Im ganzen Land blockieren brennende Barrikaden Autobahnen und andere Verkehrsachsen. In zahlreichen Städten versammeln sich Protestierende auf den Straßen. Gemäß Union Syndicale Lycéenne sind 80 Gymnasien derzeit blockiert. Le Temps berichtet, dass die Polizei heute gegen 7:30 in Paris bereits 51 Personen festgenommen hat. Gemäß des zurückgetretenen Innenministers sind seit gestern Abend 80.000 PolizistInnen im Einsatz. Die Aktionen richten sich gegen Maßnahmen, die die Regierung und Premierminister Bayrou im Sommer angekündigt hatten. Dazu gehörten die Streichung von 2 Feiertagen, die Verlängerung der Karenzzeit bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, Verdoppelung der medizinischen Selbstbeteiligung und weiteres mehr.
Nach Polen. Das NATO-Mitglied hat heute Morgen offenbar russische Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen.
Laut der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas gebe es Hinweise darauf, dass dies absichtlich und nicht versehentlich passiert ist. Es berichtet Euronews. Die polnischen Behörden forderten die Menschen in den Regionen an der Grenze zur Ukraine und zu Belarus dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Inzwischen wurden die Trümmer von mindestens 2 abgeschossenen Flugobjekten gefunden. Angaben der ukrainischen Sicherheitsdienste zufolge waren mehrere Dutzend Shahed-Drohnen in Richtung Kiew geflogen. Es wird geschätzt, dass jede dieser Drohnen eine Ladung von etwa 100 Kilogramm Sprengstoff transportieren konnte. Ein Teil der Drohnen flog in Richtung Westen. Mindestens 8 erreichten Lviv, nur 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.
Gestern attackierte Israel die Führungsspitze der Hamas in Doha.
Die Hamas-Funktionäre hielten sich für ein Treffen in der katarischen Hauptstadt auf und ließen sich gemäß Medienberichten über Möglichkeiten zur Erreichung eines Waffenstillstandesabkommens beraten. Der Golfstaat Katar ist einer der wichtigsten Vermittlerstaaten. Die Hamas teilte mit, dass beim israelischen Angriff 5 ihrer Mitglieder getötet worden seien, darunter der Sohn des im Exil lebenden Hamas-Chefs in Gaza, Khalil al-Hajja. Gemäß Hamas handelt es sich bei den Getöteten nicht um Verhandlungsmitglieder. Auch der höchste Hamas-Führer al-Hajja soll den Angriff überlegt haben, wie ein Hamas-Mitglied gegenüber Al Jazeera erklärte. Der Nachrichtenkanal Al-Arabia hingegen berichtete, dass bei dem Angriff al-Hajja getötet worden sei. Das katarische Innenministerium teilte mit, eine Sicherheitskraft sei getötet und mehrere verletzt worden. Der Angriff sei eine rein israelische Operation gewesen. Israel habe sie initiiert, ausgeführt und übernehme die volle Verantwortung. Das teilt das Büro von Ministerpräsident Netanyahu auf der Plattform X mit. US-Präsident Trump habe Katar im Voraus über den Angriff informiert. In den sozialen Medien schrieb er, er glaube, dass der unglückliche Vorfall auch eine Chance für Frieden sein könne. Staaten in der Region wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien haben Israels Angriff verurteilt. Saudi-Arabien sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die katarische Souveränität.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Morgen Donnerstag ist es etwas freundlicher bei Höchstwerten von 19 Grad. Am Vormittag bleibt es bewölkt und gegen Nachmittag wird es zunehmend sonnig.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wer eine Liegenschaft besitzt und selbst darin wohnt, zahlt eine Steuer auf den sogenannten Eigenmietwert. Diese Steuer soll abgeschafft werden. So hat es das Parlament beschlossen. Weil dafür eine Verfassungsänderung nötig ist, kommt die Vorlage an die Urne. Am 28. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung darüber ab. Noah Bio hat mit Befürwortern und Gegnern der Vorlage gesprochen.
Steuervorlagen kommen üblicherweise trocken daher. Entsprechend wenig Emotionen rufen sie hervor. Bei der Frage, ob der Eigenmietwert abgeschafft werden soll, erregen sich aber die Gemüter, sowohl bei den BefürworterInnen als auch den GegnerInnen. dass bei dieser Frage unterschiedliche Anschauungen aufeinanderprallen, offenbart sich bereits daran, wie die beiden Lager den Eigenmietwert definieren.
Es ist eine fiktive Steuer auf einem Einkommen, das es eigentlich nicht gibt, also auf der Miete, die man bezahlen müsste, für die eigene Liegenschaft, die man aber schon selber besitzt. Also man kann sagen, eine Geistersteuer.
Für Reto Zbinden vom Hauseigentümerverband Bern ist der Eigenmietwert eine veraltete, fiktive Steuer. Sie sei 1915 eingeführt worden, um die Mehrkosten während des Ersten Weltkriegs zu decken, sagt Zbinden.
Deshalb gehört die schon längstens abgeschafft und jetzt haben wir endlich wieder die Möglichkeit, diese Steuer abzuschaffen.
Matthias Zopfi ist Präsident des Gemeindeverbundes Schweiz. Er könne verstehen, dass manche Leute den Eigenmietwert komisch finden, sagt er. Trotzdem setzt er sich für den Erhalt der Steuer ein. Für ihn geht es um Gleichbehandlung.
Der Eigenmietwert ist ein sogenanntes Naturaleinkommen. Er dient dazu, dass Sie als Liegenschaftseigentümer unter dem Strich gleich behandelt werden wie ein Mieter.
Zopfi führt ein Beispiel an. Zwei Personen besitzen ein Haus. Die eine Person bewohnt es selbst, die andere vermietet es. Mit dem Mietertrag bezahlt Person 2 die Miete für die Wohnung, die sie selbst bewohnt. Neu müsste Person 1 den Eigenmietwert nicht versteuern, während Person 2 den Mietertrag versteuern muss, den sie wieder für die eigene Miete ausgibt.
Natürlich sind diese Beispiele ein bisschen theoretisch, aber letztlich führt der Eigenmietwert dazu, ja, wenn man versteht, wie dieses System ist, dann sieht man, dass es dazu führt, dass eben Mieterinnen und Mieter Eigentümer von selbstbewohnten und vermieteten Liegenschaften so gleich behandelt werden im Sinne der Verfassungsbestimmung, dass alle nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteuert werden sollen.
Matthias Zopfi geht es aber nicht nur um die Gleichbehandlung. Als Präsident des Gemeindeverbundes Schweiz argumentiert er auch im Interesse der Gemeinden. Diese befürchten Steuerausfälle. Diese würden die ohnehin schon belasteten Budgets der Gemeinden noch weiter strapazieren. Reto Zbinden vom Hauseigentümerverband überzeugt das nicht.
Also ich gehe nicht davon aus, dass es massive Steuerausfälle geben wird. Und für Kantone, die stark betroffen sind, gibt es ja auch die Möglichkeit, diese Zweitliegenschaften dann zu besteuern. Also dass sie die Ausfälle auch so kompensieren könnten, wenn sie das möchten.
Was Zbinden damit meint? Mit der Vorlage erhalten die Kantone neu die Möglichkeit, auf Zweitliegenschaften eine sogenannte Objektsteuer zu erheben.
Wenn jetzt der Hauseigentümerverband sagt, auf der anderen Seite gäbe es dann mehr Einnahmen durch diese Objektsteuer, die muss zuerst einmal eingeführt werden, die muss zuerst einmal auch verfassungskonform sein, weil sie können ja nicht einfach die Zweitliegenschaftseigentümer übermäßig schröpfen und versuchen, dieses Geld dort wieder reinzubekommen. Das hat rechtliche Grenzen.
Wendet Matthias Zopfi ein. Für ihn geht es aber nicht nur um die Frage, wer verliert, sondern auch darum, wer von der Vorlage profitiert.
Das ist ganz klar, wer dann profitiert. Diejenigen, die ein Haus übernehmen können oder diejenigen, die so ein hohes Einkommen haben, dass sie auf weniger Hypothek angewiesen sind. Aber junge Leute, die auf Hypotheken angewiesen sind, die verlieren mit dieser Vorlage, weil die Hypothekarzinsen nicht mehr abgezogen werden können.
Mit der Vorlage könnten die HauseigentümerInnen in Zukunft ihre Hypothek und die Sanierungskosten nicht mehr von den Steuern abziehen. Deshalb würden jene profitieren, die ohnehin ausreichend Geld haben, um nicht auf eine Hypothek angewiesen zu sein, sagt Zopfi. Anders argumentiert der Hauseigentümerverband. Ohne Eigenmietwert werde es gerade einfacher, eine Liegenschaft zu erwerben.
Es würde den Erwerb von Eigentum stark erleichtern, wenn dieser Eigenmietwert wegfällt. Gerade beim Erwerb und in den ersten Jahren fällt er stark ins Gewicht. Deshalb ist auch Mietenden unter Umständen ermöglichen könnte, Wohneigentum zu erwerben, was ja sehr schön wäre, wenn wir das erreichen würden.
Schafft der Eigenmietwert Gleichheit zwischen HausbesitzerInnen und MieterInnen oder ermöglicht dessen Abschaffung den Traum vom Eigenheim? Welcher Blick auf die Steuer mehr überzeugt, wird sich am Abstimmungsresultat zeigen.
Rabe Info.
Good Night, Cinderella. Unter diesem Titel lädt die Dampfzentrale ab heute zu einem Festival mit Schwerpunkt sexualisierte Gewalt und feministische Verbundenheit. Paula Steck und Alessandra von Esch sind Teil der vierköpfigen Programmgruppe des Festivals. Sarah Heinzmann hat sie gestern in der Dampfzentrale besucht. Als erstes wollte Sarah Heinzmann wissen, was hinter dem Titel Good Night Cinderella stecke.
Das Herzstück von unserem Themenschwerpunkt ist die Performance von Carolina Bianchi. Sie hat einen Dreiteiler gemacht und wir zeigen den ersten Teil, The Bride and the Good Night Cinderella. Daher haben wir den Titel des Schwerpunkts abgeleitet, weil gerade im südamerikanischen Raum wird die bewusstlos machende Droge, welche dann für Vergewaltigung verwendet wird, The Good Night Cinderella Drink genannt. Mit dieser starken Setzung war uns als Programmgruppe klar, dass wir ein breites Kontextprogramm darum herum bauen, anbieten wollen und müssen. Und dabei haben wir uns mit verschiedenen Formen von Gewalt auseinandergesetzt, mit psychischer, physischer oder finanzieller Gewalt und haben uns dann ausgehend von der Kunst dafür entschieden, die Setzung der chemischen Unterwerfung als Fokus zu setzen.
Titelgebend für das Festival ist also diese Performance von der Künstlerin Carolina Bianchi. Heute Abend spricht Caroline Darian an der Eröffnung des Festivals. Caroline Darian ist die Tochter von Gisèle Pelicot. Inwiefern war der Fall von Gisèle Pelicot auch ausschlaggebend für euch, dieses Festival mit diesem Schwerpunkt zu kuratieren, Paula Steck?
Also die Dampfzentrale ist ein Haus für Performing Arts und für Diskurs und für unser Programm ist eigentlich immer der Auslöser, was KünstlerInnen auf der Bühne verhandeln und ganz viele KünstlerInnen setzen sich mit dem Thema Gewalt an Flinterpersonen auseinander, beispielsweise eine Marina Abramović oder eine Yoko Ono und genau diese Performance, die am Donnerstag und am Freitag gezeigt wird, The Bride and the Good Night Cinderella, da geht es um diese chemische Unterwerfung. Und natürlich, was Gisèle Pelicot angetan wurde, ist genau ein Beispiel für diese chemische Unterwerfung. Caroline Darian, ihre Tochter, hat diesen Begriff einem breiten Publikum überhaupt bekannt gemacht. Und ja, dieser Fall hat uns sehr fest umgetrieben und es ist uns daher eine sehr große Ehre, dass Caroline Darian zu uns kommt und diese Keynote-Speech, die Eröffnungsrede dieses Themenschwerpunkts halten wird.
Die Gewalt gegen Frauen und Flinterpersonen ist allgegenwärtig. Welche Rolle wollt ihr als Kunst- und Kulturhaus dabei spielen, diese sexistischen und sexualisierten Formen sichtbar zu machen und so Räume der Solidarität zu eröffnen?
Kunst entsteht mitten in der Gesellschaft und sie verhandelt auch immer gesellschaftliche Themen. Und in diesem Sinn hat die Dampfzentrale eine Verantwortung, diesen Themen auch Raum zu geben. Und ja, wir haben nun September. Ich habe gestern gerade gesehen von Offensiv gegen Feminizide, dass wir bereits beim 24. Feminizid sind in diesem Jahr. Diese Zahlen zeigen, die Gewalt hat System, das treibt uns um. Und ich denke gleichzeitig auch, dass wenn wir uns über die Kunst, dem Thema sexualisierte Gewalt nähern, dass das sehr kraftvoll sein kann. Wir erleben im ZuschauerInnenraum gemeinsam eine Performance. Wir haben eine emotionale, körperliche Reaktion auf das, was wir sehen. Und ich glaube, das öffnet den Raum, uns auch wieder neu mit dem Thema zu beschäftigen. Und das eröffnet auch Raum für Dialog und hoffentlich auch Verbundenheit.
In der Performance, die du, Alessandra, davor angesprochen hast, The Bride and the Good Night Cinderella, da sediert sich die Performance-Künstlerin Carolina Bianchi selbst mit chemischen Substanzen. Was für Herausforderungen in puncto Awareness bringt das für euch als VeranstalterInnen mit sich, wenn ihr den Raum für so viel Verletzlichkeit öffnet?
Genau hier setzt unser breites Kontextprogramm an. Das war uns von Anfang an, wie gesagt, ein großes Anliegen. Wir wollen mit diesem Kontextprogramm unserem Publikum den Zugang und auch das Verdauen dieser starken Setzung erleichtern und des Themas erleichtern. Mit unterschiedlichen Maßnahmen nehmen wir dabei unsere Verantwortung gegenüber dem Publikum, aber auch den Künstlerinnen wahr. Es gibt beispielsweise vor Ort medizinisch und psychologisch geschultes Personal. Es wird Anregungen zum Nachgespräch geben, die ganz sanft eingeführt werden, ohne Druck zu reden. Oder eben unser Wutauto. Wir haben uns in der Programmgruppe selbst auch betroffen überlegt, was bräuchten wir nach der Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich. Doch auch einige von uns meinten, wir würden sehr hässig und wütend werden. Und so kam das Wutauto ins Spiel. Wichtig war uns aber dabei immer, auch unsere eigenen Grenzen zu kennen. Also, dass wir beispielsweise klar keine Betroffenenberatung machen können. Das ist nicht unsere Expertise.
Was genau hat es mit diesem Wutauto auf sich?
Genau, das Wutauto wird uns als roter Faden durch die 4 Tage begleiten. Es wird heute Abend nach der Rede von Caroline Daria und dem Panel von der Berner Rap Crew, Flinta Rap Crew Eto, ganz wütend und laut eröffnet. Und danach wird unser Publikum aktiv auch eingeladen, selbst wütend das Auto mit verschiedenen Materialien zu zerschlagen. Wir haben dafür Baseballschläger, Hammer, Seitenschneider und jegliche Instrumente bereit, wo die ganze Wut mal raus darf.
Wut wird oft als etwas sehr Unweibliches verhandelt. Aber in dieser Aktion des Wutautos, da inszeniert ihr diese Wut von Flinterpersonen ganz bewusst, auch als Energiequelle und als Ausdruck vielleicht auch der Verbundenheit. Wieso genau inszeniert ihr diese Wut mit einem Auto? Wofür steht dieses Auto?
Genau, es ist ja bezeichnend, dass wütende Frauen als Furien abgestempelt werden. So bleiben wir auch leise. Und das wollen wir gerade auch nach dem Besuch dieser Performance von Caroline Bianchi nicht bleiben. Wir wollen laut werden und sehen darin die Wut auch als eine große Kraft, auch als die uns handlungsfähig macht und die, mit der, welcher wir uns abgrenzen können. Und dabei war die Überlegung mit dem Wutauto, dass einerseits das Auto auch auf der Bühne bei Caroline eine große Rolle spielen wird. Und wir machen dabei die Referenz auf eine Videoarbeit von Pippi Lotirist, in welcher eine Frau ein Auto mit einer Blume das kaputt schlägt. Also dass sie schlägt mit einer Blume, mit einer ganz sanften Blume, die Fenster eines Autos ein. Und dies ganz in ihrem, aber eben auch unserem Sinne des Schwerpunkts von mach kaputt, was dich kaputt macht.
Das Festival Good Night Cinderella wird heute in der Dampfzentrale eröffnet.
Rabe Info. Kultur.
Heute Abend bis somit Sonntag werden im Berner Stadtzentrum über 30 Filme und Veranstaltungen gezeigt. Der Rahmen bietet das Kino Kosova. Was erwartet die Besuchenden? Ein Ausblick im Beitrag von Ursi Grimm.
Back in the day, Fallman, TV and chess. In the corner of the room, there are still the cracks from 99 war in Kosovo. Here is when I met my first love, Nora.
Früher habe Herbst Fernsehen und Schach bedeutet. In der Ecke des Raumes seien noch immer die Spuren des Kosovo-Krieges 1999 zu sehen. Hier habe er seine erste Liebe getroffen, Nora. So ein kleiner Ausschnitt aus dem animierten Kurzdoku 5 Seasons of My Childhood von Besim Uksmaili. Wie jedes Jahr gibt es bei Kino Kosova nicht nur Filme aus dem Kosovo zu sehen. Diesjähriges Gastland ist Portugal. Was Portugal und den Kosovo mit der Schweiz verbindet, erklärt Alexandra Hildmann, Kommunikationsverantwortliche bei Kino Kosova.
Portugal und Kosovo verbindet mit der Schweiz, dass aus beiden diesen Ländern viele Leute in die Schweiz gekommen sind, viele durch die sogenannte Arbeitsmigration. Und heute sind die portugiesische und die kosovarische Community mit je über 250.000 Leuten zwei der größten diasporischen Gemeinschaften.
Beide dieser Gemeinschaften trügen auch heute noch maßgeblich zu der wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz bei, sowie zur Gesellschaft und zum kulturellen Leben. Für die VeranstalterInnen war es wichtig, die Gemeinsamkeiten zwischen Portugal und dem Kosovo in Bezug zur Schweiz aufzuzeigen. Doch nicht nur das.
Wir möchten zeigen, dass beide Länder, Kosovo und Portugal, mit ihren Gemeinschaften ein wichtiger Teil der Schweizer Geschichte sind, weil uns scheint, dass das etwas im offiziellen Rahmen untergeht und wir möchten das ins Zentrum von Bern rücken mit dem Festival.
Im Filmprogramm von Kino Kosova gibt es also über 30 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, hauptsächlich aus der portugiesischen und kosovarischen Diaspora.
Beide Gemeinschaften beschäftigen Fragen rund eben um Migration, verschiedene Heimaten, Identitäten.
Bei den kosovarischen Filmen geht es um die Kriegsvergangenheit, aber auch um das Leben heute. Ein wichtiges Thema ist die Abwanderung.
Hier gibt es den einen Film von Samir Karahoda, Ruges, der das sehr schön aufzeigt. Das ist ein Kurzfilm, der sehr atmosphärisch und auch mit einem sehr dunklen Humor eben aufzeigt, was es bedeutet, wenn alle Leute weggehen. Also dort gibt es einen Jungen, der plötzlich keinen Fußballtrainer mehr hat, weil der eben auch ausgewandert ist oder weggeht aus Kosovo und die halbe Fußballmannschaft. Ist ein bisschen sinnbildlich auch für das Leben in Kosovo.
Das Thema Abwanderung greift auch der Film Everybody Calls Recho von Iber Deari auf. Je mehr Leute das Dorf verließen, desto mehr Arbeit habe er, das sagt Recho. Und man sieht ihn beim Rasenmähen, Scheibenputzen, Auto ausladen. Und man hört, wie jemand hektisch an die Tür klopft, um Recho aufzuwecken.
So, Recho. Es gibt Workers' Wings, das ist ein Film von, auch ein Kurzfilm von Ilir Hassanay. Und der zeigt auf, wie schlecht es um die Rechte von ArbeiterInnen in Kosovo steht. Ein visuell sehr spannender Film. Dann haben wir aus Portugal einen sehr schönen Film, wo es um das ländliche Leben geht mit mythischen Elementen und wo die Suche nach einer Großmutter im Zentrum steht. Er heißt Ghosts Long Way Home. Bei den Schweizer Kurzfilmen, die wir in Zusammenarbeit mit den Kurzfilmtagen Winterthur zeigen können, gibt es sehr, sehr verschiedene Themen, auch animierte Filme. Da geht es rund um verschiedene Identitäten, die da auch eine Rolle spielen.
Da haben wir Deutsch gelernt und Türkisch verlernt. Da haben wir unsere Kindheit und Jugend verbracht. Da haben wir eure Blicke verspüren.
So zum Beispiel der Film «Unser Name ist Ausländer» von Selin Besili über das Aufwachsen in einer ländlichen Region in der Schweiz. Was dieses Jahr zum ersten Mal gezeigt wird, sind die Resultate des Austauschprojektes «Reconnect».
Da konnten junge Leute, die eben mal Filme machen wollten, nach Kosovo reisen, nach Prizren und dort in Zusammenarbeit mit dem Dokufest und auch in Zusammenarbeit mit jungen Leuten aus Kosovo eigene Filme drehen in sehr kurzer Zeit, sozusagen ein Crashkurs im Filme drehen. Und die Filme, die dort entstanden sind, auch die werden wir in Bern zeigen können und darauf freuen wir uns ganz besonders.
Das Kino Kosova gibt es nun bereits seit 6 Jahren. Das Filmfestival wuchs mit den Jahren und vernetzte sich. Dadurch wurde Kino Kosova auch bekannter und damit einer größeren Öffentlichkeit zugänglich.
Am Anfang war es so, wir kannten viele Leute, die kommen. Also wir haben eigentlich zu jeder Person eine Verbindung herstellen können, weil das irgendwie ein Nachbar war oder eine Studienkollegin oder jemand, den wir von der Arbeit kennen. Jetzt ist es so, es kommen viele Leute. Wir haben keine Ahnung, wie die den Weg zu uns gefunden haben. Wir kennen die nicht. Wir lernen die dann kennen und das zeigt uns einfach, dass der Kreis an Publikum natürlich größer wird.
Das war Alexandra Hildmann. Sie ist Kommunikationsverantwortliche bei Kino Kosova. Das Kino Kosova startet heute und dauert bis um Mittsonntag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 10. September. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast nachzuhören. Beigetragen zu dieser Sendung haben Ursi Grimm, Sarah Heinzmann und Noah Biu. Und morgen die nächste Infosendung um 11 Uhr. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.